Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Dass die Hand bei uns mal unbewusst Richtung Mund oder Nase wandert und wir dann ganz unbewusst irgendwas damit machen, Fingernägel kauen, vielleicht uns kratzen, Haut abknabbern, das ist verhaltensbiologisch normal. Wenn aber das Rumknibbeln, Abreißen von Haut, Bearbeiten von Wunden oder Pickeln zwanghaft wird und man nicht mehr aufhören kann, bis große Wunden entstehen, dann sprechen die Mediziner oft von Skin Picking Disorder oder von Dermatillomanie. Das ist eine psychische Erkrankung, die rund 5% der Bevölkerung wohl haben. Jeder 20. also, Schätzung zufolge. Problem, es gibt kaum Forschung dazu. Und viele trauen sich nicht, darüber zu sprechen. Nicht so Jana Süber-Grüb, sie ist 24 Jahre und selbst betroffen. Sie kommt aus Berlin und studiert in Braunschweig Psychologie. Und sie hat dort in Braunschweig auch eine Selbsthilfegruppe für Skinpicker gegründet. Ich habe mit ihr gesprochen und wollte von ihr wissen, ob sie noch mal was ausmachen kann, wann das bei ihr eigentlich losging mit dem Skinpicking.
Also ich würde sagen, bei mir hat das in der 4. Klasse ungefähr angefangen, also schon ziemlich früh, wobei es sich damals vor allen Dingen auf Arme und Beine bezogen hat. Ja, und wirklich schlimm wurde es dann ab der Pubertät, würde ich sagen, so wo es dann ins Gesicht übergegangen ist. Ja.
Und was hast du damals gemacht? Wie hat sich das geäußert bei dir?
Also ich habe vor allen Dingen in der Kindheit halt viel dann Mückenstiche aufgekratzt, also hatte viele Wunden an den Armen und Beinen und auch anderen Körperstellen. Also wirklich aufgefallen ist mir das erst, als ich mal wirklich drauf angesprochen wurde von einer Freundin damals.
Warum wurdest du von dieser Freundin drauf angesprochen?
Die hat das mitbekommen, als wir zusammen einen Film geguckt haben und ich eben mir eben Wunden aufgekratzt habe.
Mhm. Ja. Und war es dir damals so präsent, dass du gedacht hast, Mensch, das ist vielleicht eine Krankheit oder war das einfach ganz normal für dich?
Zu dem Zeitpunkt war es noch ziemlich normal. Also da habe ich jetzt nicht so krass darüber nachgedacht, dass das jetzt irgendwie problematisch sein könnte. Das kam erst ein bisschen später, so 5., 6. Klasse, glaube ich. Da habe ich langsam gemerkt, okay, dass es vielleicht doch ein Problem ist. So. Mhm. Aber ja.
Wann ist es denn heute? Was sind denn Situationen, in denen du merkst, jetzt gehst du wieder ran, jetzt fängst du wieder an?
Vor allen Dingen abends tendenziell, also kurz vorm ins Bett gehen oft, also entweder im Bett auch direkt oder eben beim Zähneputzen, wenn ich am Spiegel hängen bleibe oder solche Sachen oder eben auch, wenn ich irgendwelche Filme oder Serien gucke.
Kannst du uns vielleicht nochmal das Gefühl beschreiben, geht das einher mit so einer Art Befriedigung, wenn du es machst?
Ja, definitiv. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist schön, sondern eher, also es ist entspannend auf jeden Fall, aber es ist schon irgendwie auch schmerzhaft natürlich und ja, nervig, weil ich oft dann auch in so eine Art Trance falle. Das heißt, ich komme da auch nicht so richtig raus und kriege das selber gar nicht so richtig mit dann. Also habe dann so eine eingeschränkte Wahrnehmung, würde ich sagen. Ich ärgere mich dann total über mich, wenn ich sozusagen da wieder rauskomme. Mhm.
Du gehst ja relativ offen damit um. Du sprichst ja jetzt auch mit mir. War das vom Anfang an für dich ein Tabu-Ding oder bist du relativ zügig damit in Konversation mit anderen gegangen?
Ich würde sagen, ich war schon immer relativ offen, was das Thema angeht. Einfach, weil ich selbst mich nie groß geschminkt habe. Das heißt, ich habe das auch nicht groß versteckt. Und war dementsprechend schon früh auch irgendwo damit konfrontiert, falls jemand was dazu gesagt hat. Wobei das oft sehr unangenehm für mich war und ich da jetzt nicht groß dann was zu gesagt habe damals, als ich mich mit der Krankheit noch nicht so viel auseinandergesetzt hatte.
Wir werden gleich noch ausführlicher mit einer Wissenschaftlerin darüber sprechen, was man dagegen machen kann, also welche Methoden man entwickelt. Was hast du selber für dich erkannt? Was tust du selbst dagegen?
Ich habe selber einen Flummi für mich gefunden. Also was viele Betroffene auch machen, ist halt Fidget Toys benutzen. Also irgendwelche Dinge, mit denen sie die Hände beschäftigen können. Beispielsweise gerade bei diesem Knibbeln nebenbei. Wenn man jetzt einen Film guckt oder im Theater ist oder sowas, da kann das gut helfen, wenn man dann einfach die Hände beschäftigen kann. Dafür benutze ich, wie gesagt, einen Flummi. Ansonsten habe ich meinen Spiegel im Moment wieder abgehängt. Also damit ich halt nicht visuell getriggert werde in dem Sinne. Und ja, also das Gespräch in den Selbsthilfegruppen ist natürlich auch immer wieder hilfreich. Ich habe auch schon Therapien ausprobiert, habe da schon einiges durch so in dem Sinne und weiß dementsprechend schon so ein bisschen, was ich machen kann, was hilfreich ist. Bin aber jetzt noch nicht so weit, dass ich sagen würde, okay, ich bin geheilt in dem Sinne überhaupt nicht.
Schränkt die Krankheit dich in deinem Alltag so wahnsinnig ein oder hast du mittlerweile ein Level gefunden, wo du sagst, du kannst wirklich gut mit dieser Krankheit leben?
Also ich persönlich kann damit gut leben, einfach weil ich schon ja relativ viel mein Leben auch darum herum irgendwo gestaltet habe so und halt mich schon immer nicht damit versteckt habe. Allerdings weiß ich halt, dass es andere Betroffene gibt, die extrem eingeschränkt sind, bei denen die Zeiten, also die Knibbel-Episoden quasi sehr, sehr viel länger sind, auch über Stunden, also 5 Stunden oder sowas am Tag. Das ist dann, denke ich, schon massiv einschränkend und es gibt auch viele Betroffene, die sich halt nicht ungeschminkt zum Beispiel auch nicht mal raus zum Müll trauen oder eben die Tür aufzumachen. Manche gehen auch gar nicht aus dem Haus und da schränkt das natürlich dann das Leben schon extrem ein. Ich habe da einfach Glück, würde ich sagen, dass ich selber nie irgendwo mich da damit versteckt habe, sondern das irgendwie immer meiner Umwelt einfach zugemutet habe, so damit umzugehen.
So offen und ehrlich beschreibt das Jana Süber-Krüb über ihr Verhalten in Sachen Skinpicking, Dermatillomanie. Es gibt wohl einige Kassen, die Skinpicking-Behandlungen bezahlen, die das in Richtung psychische Störung klassifizieren. Nur richtig, richtig viel Forschung auf diesem Gebiet gibt's nicht. Linda Mehrmann forscht dazu aber an der Universität Köln und sie hat zusammen mit ihren Kollegen 2015 schon eine Online-Behandlungsmethode entwickelt. Knibbelstopp heißt die und auf Befragungen und Erkenntnisse hat sie ihre Erkenntnisse, ihre wissenschaftlichen in Sachen Skinpicking gefunden. Linda, ab wann würdest du sagen, dass Knibbeln, das Bearbeiten der Haut eine Krankheit ist?
Also so ein bisschen stellt sich ja die Frage eigentlich bei allen psychischen Störungen, also auch bei Depressionen, was ist schlechte Stimmung und ab wann wird es Depression? Da gibt es immer festgelegte Kriterien bei Skinpicking und auch bei anderen Erkrankungen ist ein wichtiger Punkt eigentlich immer, dass es zu Leiden bei den Betroffenen führt und zu irgendeiner Form zur Beeinträchtigung im Alltag zum Beispiel, in sozialen Kontakten, im beruflichen Kontext. Und sobald jemand sagt, ich leide darunter und habe deshalb in meinem Umfeld, in meinem Alltag Schwierigkeiten und Probleme, dann ist es eine Erkrankung von Behandlungswert.
So haben wir es ja gerade auch bei Jana gehört. Sie hat uns ja beschrieben, dass sie in erster Linie auch abends anfängt damit, an sich rumzuquetschen. Ist das dann auch sehr typisch?
Ja, tatsächlich berichten viele der Betroffenen, dass gerade abends so die schwierigste Phase für sie vom Tag ist. Es ist ganz häufig verbunden mit dem Badezimmer, also auch morgens sich zu schminken, Körperpflege, sich im Spiegel anzuschauen und gerade abends mit dem Abschminken, wenn das Make-up sozusagen runterkommt, die Haut zu sehen. Man ist abends müde und gestresst vom Tag oder ja einfach ausgelaugt. Und dann passiert das ganz oft, dass es für viele eine schwierige Situation ist, dann die Haut in Ruhe zu lassen, sondern dass sie dann anfangen zu knibbeln. Für manche hat es auch so einen Entspannungswert. Für manche ist es auch richtig eine Belohnung am Ende eines langen Tages.
Von Jana haben wir erfahren, wie sie damit umgeht. Sie hat ein Fidget-Toy, sie hat einen Flummi. Was würdest du sagen, was hilft, wenn man die Diagnose bekommen hat?
Es gibt verschiedene Punkte oder verschiedene Dinge, die helfen. Und so ein Fidget-Toy ist total super im Rahmen der Stimuluskontrolle. Stimuluskontrolle bedeutet, es geht dabei darum, Auslösersituationen, Trigger für das Knibbeln zu verändern oder zu vermeiden. Das hat sie auch gesagt, dass sie ihren Spiegel abgehangen hat im Moment. Das ist auch eine typische Technik, die man empfiehlt. Und das, so ein Fidget-Toy, das hält die Hände beschäftigt. Das heißt, es verhindert so ein bisschen einfach, dass man knibbeln kann und so ja sozusagen überhaupt anfängt mit dem Knibbeln. Das ist aber nur ein Punkt von mehreren.
Was kann man noch machen? Was würdest du sagen, was hilft da noch?
Also um überhaupt erstmal Auslösersituationen zu vermeiden, Stimuluskontrolle, sowas wie ein Fidget-Toy, den Spiegel abhängen, um überhaupt erstmal die Möglichkeit zu haben, das Verhalten zu reduzieren und ein alternatives Verhalten sozusagen zu erlernen, Alternativen, denen nachzugehen. Und dann ist Habit Reversal Training, diese Gewohnheitsumkehr, ganz hilfreich, wenn denn dann aber doch der Drang zum Knibbeln stark ist, sich sozusagen ganz bewusst diese Handlung zu unterbrechen und in so ein Gegenteil zu gehen. Das heißt, die Anspannung, wenn ich normalerweise die Finger zusammen und im Gesicht habe, wäre jetzt so das Gegenteil. Finger spreizen, die Hand weit weg vom Körper halten und diese Anspannung aushalten, dass sozusagen die Muskeln ermüden. Und das immer in so Wiederholungssequenzen, bis der Drang sozusagen so ein bisschen nachlässt. Also es ist nicht eine Technik alleine, die in der Regel hilft, sondern es ist oft die Kombination, die wichtig ist, bis sozusagen ein alternatives Verhalten, ein weniger schädigendes Verhalten gelernt werden kann.
Jetzt forscht ihr nicht nur zu dem Thema an der Uni Köln, ihr habt auch eine Online-Behandlungsmethode, nämlich die nennt sich Knibbelstopp, entwickelt. Wie funktioniert die?
Eigentlich so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe. Es geht darum zu lernen, zum einen erstmal selber zu beobachten, erstmal zu schauen, wenn ich was verändern will, was genau ist das eigentlich? Also überhaupt erstmal zu protokollieren, wann knibbel ich, wie oft, was sind meine typischen Risikosituationen, was sind die Auslöser, gibt es da irgendwelche Häufungen, so wie immer abends vom Spiegel zum Beispiel. Und dann geht es darum, diesen Teufelskreislauf, den Ablauf einer Knibbel-Episode sozusagen zu verstehen, um dann die Strategien nach und nach anzuwenden, um den an verschiedenen Stellen zu unterbrechen. Mhm. Und da haben wir sozusagen diese Strategien, Habit Reversal Training, die Gewohnheitsumkehr, Stimuluskontrolle, aber auch sowas wie positive Aktivitäten, also so ein bisschen ja Genuss Training auch, sich etwas Gutes gönnen, alternative Dinge machen, mit eingebaut.
Also da kann man sicherlich drauf gehen oder wie wir eben von Jana auch gehört haben, Selbsthilfegruppen helfen halt auch eben darum zu sprechen. Was würdest du abschließend sagen, wie kann man den Betroffenen am besten helfen in der Sache?
Also was für die Betroffenen schwierig ist, ist oft, wenn sie natürlich darauf angesprochen werden, weil es sehr stark schambesetzt ist und sie versuchen es zu vermeiden oder zu verdecken eigentlich. Das heißt, da muss man einfach sehr sensibel mit umgehen. Gerade als Angehörige hat man ja so das Bedürfnis auch oft zu sagen, hör doch einfach auf, lass es doch einfach, wenn man so daneben sitzt oder das irgendwie mitkriegt. Und das hilft dem Betroffenen halt leider nicht, so gut es gemeint ist. In unserem Knibbelstopp-Programm haben wir auch so einen kleinen Teil, wo es so darum geht, Angehörige mit einzubeziehen, offen mit denen drüber zu sprechen, also wirklich auch zu versuchen, auch so schwer es ist, wenn man nicht betroffen ist, zu verstehen, was beim anderen vorgeht, warum es so schwer ist, damit aufzuhören oder auch nicht erklärbar ist, warum es so schwer ist. Und dann gemeinsam zu entscheiden, wie kann man denjenigen unterstützen. Also zum Beispiel hat mir eine mal erzählt, dass sie von ihrem Partner aus dem Bad geholt wird. Wenn sie abends so und so lange im Bad ist, dann weiß er schon genau, was Sache ist und dann geht er und holt sie. Das muss natürlich vorher super gut besprochen sein, dass beide damit einverstanden sind, das so zu machen und es dann nicht zum Streit führt.
Sagt Linda Mehrmann von der Uni Köln. Sie forscht zum Thema Skin Picking. Falls ihr eine Frage haben solltet zu diesem Thema, dürft ihr ihr gerne schreiben. E-Mail findet ihr im Netz und natürlich könnt ihr euch auch bei Jana Sübergrüb melden. Sie betreut ja die Skin Picking Selbsthilfegruppe in Braunschweig. Die Gespräche habe ich vor der Sendung jeweils mit beiden geführt und natürlich, wenn euch das zu umständlich ist, die E-Mail rauszusuchen, wir haben auf jeden Fall auch ein Ohr für euch, mail@deutschlandfunknova.de, egal welche Frage, welche Geschichte ihr zum Thema Skin Picking erzählen wollt, her damit, mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen.